willkommen zu einer neuen Folge von Buschfunk.
Mit Wiebke und Nadine heute passend zum Jubiläum unseren ersten Gast, den wir jetzt in unserer Podcast-Reihe begrüßen dürfen. Und zwar ist das der Dr. Reinhard Brandl.
Ja, und bevor wir starten, nochmal der Hinweis, wie immer, alles, was wir hier sagen, besprechen, ist unsere persönliche Meinung oder beruht auf unseren Erlebnissen und hat nichts im Offiziellen mit der Bundeswehr zu tun. Es ist ein inoffizieller Podcast.
Genau. Der Reinhard Brandl ist seit 2009 Mitglied des Bundestages für unseren Wahlkreis.
In Ingolstadt.
In Ingolstadt, also da, wo ich aufgewachsen bin und die Wiebke zugezogen ist. Zuzogene.
Ich bin ja auch aus Saupreis.
Ja, Saupreis. außerdem ist er Mitglied im Haushalts- und im Verteidigungsausschuss, Sprecher der CSU-Landesgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik, leitet den Fachausschuss Sicherheitspolitik innerhalb der CSU und ist Vizepräsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Außerdem hat Reinhard das der Grundwehrdienst gemacht, 1996 bis 1997, hier bei uns in Manching, in Oberstimm, habe ich gelesen.
Ja, das stimmt. Das war mein erster Berührungspunkt mit der Bundeswehr. Mein Ziel war ja damals, ich wollte unbedingt zu den Gebirgsjägern. Und dann war ich da bei der Musterung und dann haben sie mich aber nicht genommen. Ich war zu wenig fit genug. Und dann bin ich zur Luftwaffe. Und das war meine erste Berührung. Es war wirklich ein tolles Jahr auch bei der Bundeswehr. Aber ich habe auch gemerkt, die Bundeswehr hat durchaus Ansprüche an ihre Bewerber.
Ja, auf jeden Fall. Wiebke und ich sind ja beim Heer. Beziehungsweise ich war auch mal bei der Luftwaffe. Ich war in Neuburg tatsächlich mal stationiert.
Ja. Das hast du mir aber immer verschwiegen.
Da macht sich Wiebke mal drüber lustig, aber...
Also über die Luftwaffe ein bisschen.
Ich finde hier Team Luftwaffe ist auch was Besonderes, sagen wir es mal so.
Besonders, ja.
Also für mich war das wirklich eine spannende Zeit. Es waren damals die Flugabwehrraketen Patriot. Und ich wurde dann zum Bediener damals ausgebildet. Und das war gerade so 1996, 97, Fall des Eisernen Vorhangs, war gerade ein paar Jahre vorbei. Und man merkte damals, die Bundeswehr ist im Umbruch.
Wie hat sich das geäußert, dass sie im Umbruch war?
Naja, die
ich
meine, Raketen...
Wenn ich jetzt kurz zurückgucke, 96, 97, da war ich noch im Kindergarten, da habe ich noch nicht so viel von der Bundeswehr mitbekommen.
Naja, diese Flugabwehrraketen waren ja ursprünglich alle mal Richtung Osten ausgerichtet und hätten in einem Ernstfall dann auch Raketen, die über den Eisernen Vorhang kämen, auch mit abgefangen. Und plötzlich fiel der Eiserne Vorhang weg. Es war klar, da kommen keine Raketen mehr. Und die waren auch ein bisschen, sagen wir, auf einer Sinnsuche und war nicht ganz klar, wie geht's weiter.
Auf einer Sinnsuche. Ja, spannend, mein Lieblingswort, aber finde ich wirklich spannend. Nichtsdestotrotz wollen wir ja heute über das Thema Afghanistan sprechen. Und ich würde jetzt einfach mal mit der ersten Frage direkt einsteigen. Und zwar, was sind denn derzeit so die spannendsten Themen im Bereich der Sicherheitspolitik allgemein? Also wir haben ja jetzt schon mal das große Glück, jemanden, der direkt im Verteidigungsausschuss ist, mal um ein bisschen Input zu bitten und ein bisschen Einblicke zu geben. Vielleicht könntest du einfach mal um die spannendsten Themen was erzählen und vielleicht auch nochmal auf den Afghanistan-Einsatz zu sprechen kommen.
Okay. Also wir haben im Moment mehrere Baustellen, an der wir arbeiten. Wir sind am Ende einer Legislaturperiode. Wir haben jetzt noch wenige Monate, gemeinsam mit der SPD zu regieren. Und eines der zentralen Themen, die wir im Moment auf der Platte haben, ist, wie gehen wir in einem möglichen Wahlprogramm und in einer möglichen neuen Legislaturperiode mit den Themen der Bundeswehr um. Also das ist gerade die Phase, in der wir uns überlegen, mit was gehen wir in die Wahl, wo gibt es auch weiter Reformbedarf bei der Bundeswehr, wo können wir besser werden und suchen da auch nach Themen. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich mit zwei so aktiven und vernetzten Soldatinnen heute sprechen darf, weil vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Anregung für mich, was wir in diesen Prozess mit einsteigen dürfen. Das Zweite ist, wir sind in der Corona-Pandemie und die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auch auf den Haushalt. Und im Moment werden gerade zwischen der Bundesregierung, also innerhalb der Bundesregierung, die sogenannten Eckwerte und die mittelfristige Finanzplanung für die nächsten 4 Jahre behandelt. Und die finanzielle Situation in Deutschland ist halt deutlich angespannter, als es noch vor einigen Jahren war. Und wir haben das Problem, dass für die Bundeswehr im Moment nur eine stagnierende Finanzlinie vorhanden ist. Das führt dazu, dass wir ganz wesentliche Vorhaben, zum Beispiel nukleare Teilhabe ist jetzt ein großes Thema, TLVS, aber auch FCAS, Pegasus, neue U-Boote, neue Schiffe und so weiter, zweifellos Puma, dass das alles plötzlich nicht mehr im Haushalt abgebildet werden kann und wir in der Phase sind, wo wir überlegen, okay, wie können wir priorisieren oder wie können wir trotzdem die für die Bundeswehr erreichen, dass sie auch in Zukunft bestmöglich ausgebildet wird. Das ist das zweite große Thema, das uns beschäftigt. Und das dritte sind die Einsätze. Und da ist, sind vor allem Mali und Afghanistan im Fokus. Und bei Afghanistan haben wir ja mit Spannung erwartet, wie sich die neue Regierung in Amerika dazu stellt. Und seit letzter Woche wissen wir, dass die ursprünglichen Pläne, bis Ende April aus Afghanistan abzuziehen, obsolet sind. Ich bin da ehrlicherweise sehr froh darüber, dass wir jetzt, auch wenn dieser Plan weiterverfolgt worden wäre, eine riesen logistische Herausforderung gewesen wäre, wenn wir es jetzt noch hätten überhaupt schaffen können und dass wir noch etwas länger in Afghanistan bleiben. Unter Umständen aber auch mit veränderten Rahmenbedingungen. Und das beschäftigt uns natürlich auch im Verteidigungshaushalt, im Verteidigungsausschuss.
Ja, super. Danke schon mal für die Einblicke. Ich habe auf jeden Fall zu dem Thema Haushalt, Reformbedarf bei der Bundeswehr und so ein paar Sachen. Jetzt weiß ich nicht, Wiebke, wollen wir erst darauf eingehen oder wollen wir erst den Afghanistan-Einsatz besprechen?
Wie du möchtest eigentlich.
Okay, dann würde ich nämlich sagen, wir machen jetzt erstmal Afghanistan fertig, was wir uns so überlegt haben, dich zu fragen. Und dann habe ich mir ein, zwei Punkte aufgeschrieben, wie der kleine Soldat es sieht, sage ich jetzt einfach mal. Da wäre jetzt unsere erste Frage. Also das Kabinett hat ja letzte Woche für die Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes gestimmt, im Endeffekt, für weitere 10 Monate erstmal. Wie lief denn die Debatte ab? Und gab es noch andere Argumente, außer, ja, wie du gerade schon gesagt hast, der Kurswechsel Joe Bidens, die das Kabinett diese Entscheidung treffen ließen?
Das Verfahren ist jetzt wie folgt. Wir hatten, das Kabinett hat beschlossen, jetzt gibt es nächste Woche erste Lesung im Deutschen Bundestag, dann Beratung im Verteidigungsausschuss und dann zweite, dritte Lösung. Und dann werden wir in den, ich glaube, 3 Wochen etwa auch im Bundestag die Fortsetzung des Mandats beschließen. Bis dahin werden wir uns natürlich nochmal sehr intensiv, sowohl mit dem Bundesverteidigungsministerium, mit dem Auswärtigen Amt, aber auch jetzt in dem Fall mit dem Bundesnachrichtendienst auseinandersetzen, um ein besseres Gefühl für die Lage von vor Ort zu bekommen. Eine der größten Schwierigkeiten, die wir im Zuge der Pandemie auch mit haben, ist, dass wir jetzt nicht mehr reisen können. Normalerweise wäre es angebracht, dass man im Vorfeld einer Verlängerung von so einem Einsatz auch in das Land fährt, selber mit den dortigen stationierten Soldaten, bei uns in dem Fall der Bundeswehrangehörigen, der NATO-Angehörigen, den Botschaftern, unter Umständen auch den zivilen Hilfsorganisationen, den Vertretern der afghanischen Regierungen und so weiter spricht, um sich da ein besseres Bild zu machen. Das ist jetzt in dem Fall nicht möglich. Die Ministerin war jetzt gestern in Afghanistan zu einem Überraschungsbesuch, aber Abgeordnetenreisen sind leider pandemiebedingt im Moment oder werden nicht pandemiebedingt nicht durchgeführt. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass das Kabinett sogar etwas länger den Einsatz beschließt. Das ist jetzt bis Ende Januar. Das bedeutet, dass eine der ersten Amtshandlungen einer neuen Bundesregierung sein muss, sich mit dem Afghanistan-Einsatz zu beschäftigen. Ich weiß gar nicht, ob wir bis Ende Januar dann eine neue Regierung haben. Beim letzten Mal hat es sehr viel länger gedauert. Und ich gehe davon aus, dass die Regierung auch aus neuen Partnern bestehen muss oder bestehen wird, die sich dann ja vielleicht auch noch mal ein eigenes Bild machen müssen. Deswegen ist es, wird es im Oktober, November sehr gedrängt werden. Wenn der Einsatz bis Ende Januar geht, dann müssen wir im Bundestag, wenn er fortgesetzt wird, spätestens Anfang Januar eine Fortsetzung beschließen. Das heißt, Ende November, Anfang Dezember spätestens muss das Kabinett darüber entscheiden. Und ob bis dahin eine neue Bundesregierung aufgestellt ist, ist fraglich. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Entscheidung der Bundesregierung. Wir werden uns jetzt im Parlament in den nächsten Wochen sehr intensiv damit beschäftigen.
Also es ist eine spannende Sache. Wir haben uns natürlich auch gefragt, mit Blick auf das Wahljahr, wie sich das jetzt weiterhin gestalten wird. Und natürlich auch haben wir uns gefragt, wie wohl deine Einschätzung ist, ob es denn über 22 dann hinaus andauern wird, dieser Einsatz, und auch wie der sich niederschlagen wird und wie der sich auswirken wird. Also jetzt auch besonders im Hinblick auf die Truppenstärke, die ja derzeit bei 1.100 Soldaten dort liegt.
Also, ich glaube nicht, dass Afghanistan Stand heute ein Wahlkampfthema wird.
Warum nicht?
Wir versuchen auch Einsätze der Bundeswehr aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Ich finde, solche Einsätze eignen sich nicht besonders dafür, darüber in einer, sagen wir mal, offensiven Wahlauseinandersetzung darüber zu sprechen, weil es natürlich auch immer Signale davon ausgehen an unsere Partner, an die jeweiligen Länder, die dann oft nicht so differenzieren können, was ist jetzt Wahlkampf, was nicht. So, deswegen versuchen wir diese Themen aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Der Punkt ist, wir befürchten, dass der Einsatz in Afghanistan bei einer Verlängerung auch wieder ein Stück weit gefährlicher wird. Das ist das, was uns natürlich mit Blick auf die Soldaten im Moment Sorgen bereitet, weil wir im Moment ja nicht im Fokus der Taliban sind. Wenn wir jetzt länger bleiben, könnte sich das unter Umständen ändern und wir müssen wieder mit einer gefährlicheren Sicherheitslage rechnen. Und es kann auch, die Chance ist größer, dass wieder etwas passiert, was hoffentlich nicht der Fall wird, aber im Kopf muss man das auch im Moment mit bedenken. Wie es nach 2022 weitergeht, hängt sehr stark von den weiteren Verhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung ab. Es gab ja ein erstes Abkommen, aber viele Fragen sind noch ungeklärt. Auch wie die Regierung, wie das Staatssystem in Afghanistan in Zukunft aufgebaut werden wird. Es ist für uns aus Deutschland heraus jetzt schwer einzuschätzen, wie diese Verhandlungen laufen, ob man zu einem Ergebnis kommt, in welcher Zeit man zum Ergebnis kommt. Ich würde, deswegen ist mein Tipp intuitiv, ich glaube, dass wir 2022 auch noch in Afghanistan sein werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir in 10 Monaten dann abziehen. Aber ich glaube, dass dann der Einsatz sehr schnell zu einem Ende geführt wird.
Also, dass dann relativ schnell die Truppenstärke auch angefangen wird zu reduzieren und nicht weiter aufgestockt wird. Jetzt unabhängig erstmal davon, kann man ja jetzt nicht sagen, wie sich in der Zukunft vielleicht die Umstände dort weiterentwickeln.
Also wir gehen jetzt von einem positiven Szenario aus. Das positive Szenario heißt, die Taliban verhandeln konstruktiv mit der afghanischen Regierung. Sie kommen gemeinsam auf eine Vereinbarung, wie sie die Macht in Afghanistan aufteilen. Sie sind in einem guten Austausch auch weiterhin, insbesondere mit der US-Regierung. Dann gehe ich davon aus, dass die Truppenstärke der internationalen Truppen weiter reduziert werden kann und wir in Perspektive, man zahlt zu nennen, in 2 Jahren, 3 Jahren spätestens auch draußen sind. Wenn sich die Situation verändert, dass es wieder zu mehr Gewalt kommt, dass die Verhandlungen stocken, dann brauchen wir neue Konsultationen auch im Bündnis. Wir reden das jetzt aus deutscher Sicht, aber in Wirklichkeit ist natürlich der Afghanistan ein internationaler Einsatz. Wir haben das Motto Together in, Together out. Und da müssen wir uns auch international abstimmen. Und wie gesagt, in Amerika hat sich ja auch in den letzten Jahren, in den letzten Wochen etwas bewegt. Das kann auch in Zukunft sein. Wir sind auch in Zukunft abhängig davon, wie auch unsere Partner die Lage einschätzen.
Ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist davon auszugehen, dass die Sicherheitslage sich verschärft. Und nehmen wir jetzt mal an, ja, die Gespräche auch mit der afghanischen Regierung, ja, ich will jetzt nicht sagen scheitern, aber gehen vielleicht nicht ganz so gut aus. Was denkst du denn, welche Auswirkungen das dann auf den Einsatz der deutschen Soldaten oder aller verbündeten Soldaten in Afghanistan haben könnte? Und wird denn darüber gesprochen innerhalb der Politik, ob es möglich sein könnte, von Ausbildung, Beratung und Unterstützung, was ja derzeit der Einsatz Resolute Support in Afghanistan ist, zurückzukehren zu einem Kampfeinsatz, wie es wir bei ISAF schon mal hatten?
Also ich glaube nicht, dass es dazu wieder kommen wird. Allerdings beobachten wir, dass sich in den letzten Wochen und Monaten die Sicherheitslage in Afghanistan deutlich verschlechtert. Also das Gewaltniveau steigt und die Taliban bereiten sich augenscheinlich auch auf eine neue Offensive vor. Man merkt es an Anschlägen gegenüber afghanischen Sicherheitskräften, aber auch gegenüber Journalisten, Verwaltungsangestellten, NGOs. Und die Angst im Moment ist, dass die Taliban oder den Friedensprozess ausbremsen und sich nicht an Abmachungen halten. Und jetzt ist die Gefahr eines zu frühen Abzugs, dass dann ein Machtvakuum entsteht, das die Taliban unter Umständen ausnutzen können. Also wenn wir aus Afghanistan rausgehen, dann gehen wir danach auch nicht mehr rein. Also ich sehe jetzt im Moment auch in Deutschland, aber auch bei den Partnern, keine Bereitschaft, den Einsatz nochmal substanziell zu verstärken oder sozusagen nochmal richtig aufwachsen zu lassen. Die Frage ist, wie lange wir auf dem Niveau jetzt erstmal bleiben und wie das wie und zu welchem Zeitpunkt wir beginnen, die Truppen zu reduzieren. Zu denken, wir gehen jetzt nochmal richtig in einen Kampfeinsatz, was ja bedeuten würde, dass wir auch deutlich Verstärkung, auch andere Systeme, andere Plattformen mit in den Einsatz bringen werden. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein.
Aber was ist tatsächlich jetzt, wenn wir mal vom schlimmsten Szenario doch nochmal ausgehen und befürchten müssen, dass eben alle Bemühungen, die wir hatten, wenn wir jetzt abziehen, du sagst es gerade, wir gehen dann nicht mehr rein, dann alles wieder zunichte machen, weil sich die Bedrohungslage dort doch signifikant verändert. Also sollte man nicht trotzdem drüber nachdenken oder vielleicht auch, wie denkt man in Berlin darüber nach, die Bundeswehr vielleicht doch personell und materiell dafür zu wappnen oder zumindest sich mal die Frage zu stellen, wäre sie denn dafür gewappnet und kann dann, wenn es so kommen würde, du sagst jetzt eher unwahrscheinlich, aber was wäre, wenn, kann die Politik dann tatsächlich auch die Brücke zwischen Einsatzrealität unserer Soldaten, die sich dann eben doch wieder vielleicht in einem möglichen Kampfeinsatz befinden, auch wenn wir es nicht mehr politisch gesehen so definieren. Aber wenn sich dort die Lage rasant schnell verändert, dann könnten wir wieder, glaube ich, in das Problem kommen. Wir hatten es besonders um 2010 herum hinsichtlich des Afghanistan-Einsatzes, dass die tatsächliche Einsatzrealität der Soldaten eine andere war als das, was der Gesellschaft in Deutschland kommuniziert wurde. Also wie kann man das, ja, dass das nochmal passiert, verhindern? Punkt 1 ist. Und Punkt 2 ist vielleicht auch nochmal die Frage, was wäre, wenn sich die Bedrohungslage so schnell ändert, dass wir darauf reagieren müssen und quasi umswitchen müssen in einen Kampfeinsatz? Können wir das stemmen, ja oder nein? Und vielleicht ein bisschen mal darauf eingehen, inwiefern sich dazu schon Gedanken gemacht wurde.
Also die Situation ist zu 2010 nur bedingt vergleichbar, weil heute die afghanischen Sicherheitskräfte und die afghanische Armee einen deutlich höheren Ausbildungsstand hat als damals. Und die afghanische Armee ist auch jeden Tag im Einsatz. Sie kämpft auch und schafft es aber nicht, die Oberhand zu gewinnen. Das ist auch wahrscheinlich ein Ziel, das man vielleicht mal hatte, dass die Taliban militärisch besiegt werden. Wahrscheinlich dieses Ziel oder war dieses Ziel unrealistisch aufgrund der Strukturen und wie die Organisation, auch die Stammeskulturen dort sind. Dieses Ziel ist unrealistisch. Wir haben im Moment eine Pattsituation zwischen Sicherheitskräften und Taliban. Und wir müssen gucken, dass es jetzt zu einer Lösung kommt, aus dieser Pattsituation heraus, in Richtung eines Afghanistans, von dem dann keine Gefahr mehr auch weggeht für die westliche Welt. Also Stichwort internationaler Terrorismus. Das ist sozusagen auch, war ja auch mit eine der Motivationen, warum er reingegangen ist. Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Also jetzt sind die afghanischen Sicherheitskräfte stärker als damals 2010. Der zweite Punkt ist, also wenn die Sicherheitslage sich verschärft, dann gehe ich nicht davon aus, dass die Soldaten in einen Kampfeinsatz gehen, im Sinne, dass sie selbst Operationen führen oder gemeinsam mit den afghanischen Kräften durchführen, sondern es geht vor allem auch um die eigene Verteidigung und die eigene Sicherheit. Und dafür kann es notwendig sein, dass wir weiteres Material, vielleicht auch, wenn die Sicherheitslage notwendig macht, auch anderes Material, andere Kräfte nachführen, um die Sicherheit unserer Soldaten im Einsatz zu gewährleisten. So, natürlich kann es sein, dass sich eine Sicherheitslage so verändert, dass es auch wieder zu einem Kampfeinsatz kommt, sei es in Afghanistan oder in einem anderen Einsatzgebiet. Und ich glaube, was man aus 2010 gelernt hat, dass man das dann auch anders in der Bevölkerung kommunizieren muss. Das heißt aber nicht, dass ich glaube oder hoffe, dass es dazu in nächster Zeit kommt. Aber wenn es dazu kommt, müssen wir es in jedem Fall anders kommunizieren.
Also das hoffen wir natürlich alle, dass es nicht dazu kommt. Nichtsdestotrotz hast du es gerade gesagt, man müsste auf jeden Fall nochmal Personal und Material, wenn es dazu kommt oder wenn es nötig ist, nachführen. Hinsichtlich dazu, wie bewertest du die aktuelle Debatte um bewaffnete Drohnen? Weil das wäre ja etwas, was man natürlich nachführen könnte, um die Sicherheit der Soldaten zu erhöhen. Wird seit Jahren diskutiert drüber und irgendwie kommen wir zu keinem Ergebnis, wo ich jetzt als Soldat sage, ich fühle mich da genug berücksichtigt und ich fühle mich da unterstützt in aller materieller Stärke, die geht. Also im Moment sieht es ja danach aus, dass wir keine bewaffneten Drohnen wollen und als Soldat ist das für mich ehrlich gesagt unverständlich.
Also für uns als CDU/CSU ist es auch unverständlich, weil wir senden unsere Soldaten in gefährliche Einsätze. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren erlebt, wie wichtig auch Drohnen für unsere Soldaten sind, sei es internationale Drohnen, die bewaffnet sind und unter Umständen, wenn zum Beispiel Soldaten in den Hinterhalt geraten, auch eingreifen können, oder unsere eigenen Heron-Drohnen, die ja den Soldaten erstmal ein viel besseres Lagebild und damit auch mehr Sicherheit vermitteln. Ich verstehe nicht, dass innerhalb der SPD dieses Thema so überhöht worden ist. Das ist aus meiner Sicht eine vollkommen unangemessene Debatte, weil wenn Sie diese Debatte konsequent führen würden, dann dürften Sie auch zu solchen Einsätzen wie zu Afghanistan nicht zustimmen. Das machen sie aber. Und sie sagen übrigens, und das finde ich auch auf gewisser Weise unehrlich, sie sagen übrigens auch nicht Nein zu einer bewaffneten Drohne, sondern sie sagen, sie wollen noch mehr darüber gesellschaftlich diskutieren. Und das ist, glaube ich, nach 5, 6 Jahren Debatte über Drohnen auch sagen wir, ein vorgeschobenes Argument. Es ist wirklich alles ausgetauscht, was es an welche Einsatzbedingungen, welche Rules of Engagement, wie die Organisation ist und so weiter, welche Waffen, in welcher Situation, wie Rechtsberater eingebunden wird. Das ist alles x-fach besprochen. Und deswegen finde ich es nicht aufrichtig zu sagen, okay, wir wollen sie nicht. Das wäre ja eine Aussage. Das hätte aber dann Konsequenzen, auch für zukünftige Einsätze. Diese Aussage treffen sie nicht. Stattdessen wird es verschoben, und zwar auf einen Zeitpunkt, wo sie wahrscheinlich nicht mehr regieren und anderen die Entscheidung überlassen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Kann ich mich auch nur darüber aufregen.
Ja, also bei der Bundeswehr sagt man ja immer, man kann alles planen und besprechen und taktieren und so weiter, aber irgendwann muss man halt auch einfach mal handeln.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also ich glaube auch, nicht nur größtenteils, sondern ich glaube nahezu alle Soldaten sind es genauso wie du, Reinhard. Wo wir schon beim Thema sind, Ausstattung, Personal und Material. Du hast es heute vorher schon angesprochen. Eine der Themen, die hier diskutiert werden innerhalb der Politik. Ich kann jetzt mal sagen, als kleiner Soldat, kleiner Hauptmann, ich glaube, ich spreche für meine Soldaten, ne, was die natürlich derzeit am allermeisten belastet, ist der Mangel an persönlicher Ausrüstung. An der Stelle möchte ich ganz klar sagen, ich habe es nämlich mal gelesen in den letzten Wochen immer mal wieder, also im Einsatz. Ich habe jetzt selber meine Einsatzkleidung empfangen. Da fehlt sich tatsächlich nichts an der persönlichen Ausrüstung, aber eben im Inland. Was gibt's denn da für aktuelle Diskussionen oder Anträge oder Beschaffungsmaßnahmen, die, ich sag mal, tatsächlich ja für den kleinen Soldaten sind? Was ist denn deine Planung? Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern?
Also wir haben zwei Grundsatzentscheidungen oder wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen bei Priorisierungen, die innerhalb des Haushalts der Bundeswehr durchgeführt werden. Wenn es zu einer Priorisierung kommt, wir sparen nicht an persönlicher Ausstattung und wir sparen nicht an notwendiger Digitalisierung, sondern wenn es zu solchen Situationen kommt, dann verschieben wir lieber ein größeres System etwas nach hinten, als dass wir zulassen, dass das größere System die Ausstattung der Soldaten frisst. Das ist die Grundsatzlinie. Wenn man dann ins Detail geht, persönliche Ausstattung, das ist ja für uns auch immer ein Ärgernis, weil es scheitert nicht am Geld, sondern es kommt halt sehr darauf an, um welches Teil es geht. Also ich habe mich in den letzten Jahren schon um Koppeln, um Rucksäcke, um Stiefel, um Helme, um alles Mögliche gekümmert. Und entweder ist es so, dass nicht genügend Material lieferbar ist, weil die Industrie die Kapazitäten nicht hat. Oder es ist eine Ausschreibung, die dann vielleicht von einem Wettbewerber, der die Ausschreibung nicht gewonnen hat, beklagt wird. Oder es ist so, dass das Material grundsätzlich vorhanden ist, aber nur an der falschen Stelle vorhanden ist. Und das ist natürlich, soll keine Entschuldigung sein, das ist natürlich alles ärgerlich. Und ich finde, da muss die Bundeswehr deutlich besser und ich sage mal auch kundenorientierter werden. Wir hatten ja auch mit der Bekleidungsgesellschaft der Bundeswehr ein, zwei Themen, das war jetzt etwas ironisch gemeint, in den letzten Jahren. Das ist jetzt wieder auf einem guten Weg, aber es muss noch deutlich besser werden, weil ich habe eigentlich keine Lust, wenn ich jetzt seit Jahren immer wieder Truppenbesuche mache und immer wieder die gleichen Themen höre.
Ja, auf jeden Fall. Da hatte ich auch schon wieder meinen Ärger, weil du es gerade ansprichst. Ja, ich habe mit Mühe und Not braune Stiefel für meinen Einsatz bekommen, weil die Bekleidungsgesellschaft hier ein bisschen geizig mit ihren Stiefeln hat. Aber ich habe sie noch bekommen, also alles gut.
Es ist zumindest mal eine positive Aussage, wenn es um den Einsatz geht, dass dir dann alles zur Verfügung gestellt wird.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Also, so, das ist ja auch eine, das hatten wir ja auch übrigens vor einigen Jahren, auch zu der Zeit 2010, so war das natürlich jetzt auch noch nicht, da war die Bundeswehr darauf auch noch nicht in der Weise auf Einsatz eingestellt, wie sie heute ist. Also
Ja.
einsatzbedingter Sofortbedarf und so weiter, oder Einsatz hat immer auch Prioritäten, zumindest funktioniert das offenbar.
Ja, das auf jeden Fall. Das Einzige, was man natürlich schon sagen muss, es ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, man bekommt also frühestens 6 Wochen vor dem Einsatz eben die Sachen, was natürlich noch optimierter wäre, wenn man das halt deutlich früher bekommt, dass man halt auch mit den Sachen üben kann. Also gerade, ich rede jetzt gerade von Schutzweste und sowas. Das wäre natürlich noch mal schöner. Aber so, also ich kann jetzt für mich sprechen, wir konnten halt wenigstens auf unserer letzten Übung im Gefechtsübungszentrum alle schon mit den Sachen üben. Also da muss ich auch ganz klar sagen, da braucht sich die Bundeswehr, glaube ich, nicht verstecken, was die persönliche Ausrüstung im Einsatz angeht. Also das sage ich auch immer
Also,
wieder.
ich soll ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Eine Debatte, die wir im Moment sehr intensiv führen, ob wir neue Uniformen für die Bundeswehr fordern sollen. Weil der jetzige Flecktarn ist ja auch schon in die Jahre gekommen und ist jetzt nicht jeden Tag Thema, aber ich höre ab und zu auch eine gewisse Unzufriedenheit und auch die Ausgehuniformen und die Anzüge entsprechen jetzt nicht mehr dem ästhetischen Empfinden wie noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Die Befürchtung, die wir etwas damit verbunden ist, wenn wir jetzt diese Debatte um neue Uniformen aufmachen, dass sich zumindest in der Übergangszeit die Versorgung unter Umständen dann noch weiter verschlechtern können, weil dann gibt es dann zwei Uniformen, die vielleicht unter Umständen nicht zusammenpassen oder es gibt dann welche, die haben noch die alten, während die anderen schon die neuen haben. Das ist ja auch immer ein Stoff für mögliche Konflikte. Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren.
Also ich würde das natürlich für super befinden. Ich habe das tatsächlich auch irgendwie mal vor ein paar Jahren schon gelesen, dass ja mal im Gespräch war, dass die normale Truppe, sage ich jetzt mal, die Uniform bekommen soll, die das Kommando Spezialkräfte jetzt letztes oder vor 2 Jahren bekommen hat. Aber jetzt enttäuscht du mich und sagst, das ist gar nicht so. Nein, Spaß.
Also
Also
ne.
ich wäre da total dafür, ehrlich gesagt. Aber ja, ich verstehe natürlich auch die Ängste darum, dass man die Masse an Uniformen nicht auf einmal herbekommt und dann halt das Problem vielleicht hat, dass man teilweise zwei Uniformen hat oder wie auch immer. Aber also ich kann dir sagen, ich wäre da auf jeden Fall dafür, dass wir mal neue Uniformen bekommen. Ich sehe das ähnlich.
Also wenn wir bei dem Thema Uniform sind, muss ich ehrlich sagen, finde ich unseren Tarnfleck, unsere Uniform eigentlich immer noch modisch genug. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Wo Priorität drauf sein sollte, ist der Dienstanzug vom Heer. Also Entschuldigung, aber nee, das ist nee.
Der ist etwas grau, oder?
Der graue Rock, ja. Der ist
Also
etwas in die Jahre
da
gekommen.
fühle ich mich dann doch, wenn ich neben der Marine stehe oder auch neben der Luftwaffe, aber besonders neben der Marine ja doch etwas underdressed und so ein bisschen, also da merke ich dann wieder, das Heer hat das Motto Stumpf ist Trumpf und irgendwie zeigen wir das auch mit unserer Uniform. Ich weiß nicht.
Okay.
Ja, aber wir haben ja schon
Nimmst du
etwas.
das jetzt mit in den Verteidigungsausschuss? Neue Dienstanzüge fürs Heer, bitte.
Ja, also das nehme ich gerne. Ich finde da auch, ich habe sehr viel mit ausländischen Militärs zu tun. Die Militärattachés unserer Partnernationen kommen ja regelmäßig auch zu mir und wir stehen da in einem engen Austausch. Und ich finde, die sind uns was Stil und Ästhetik bei den Uniformen angeht
Und auch Funktionalität.
und auch Funktionalität deutlich voraus.
Finde ich ein bisschen schade. Aber jetzt haben wir ja einen guten Anfang gemacht mit den Stiefeln. Also die werden echt gut angenommen tatsächlich, auch wenn es da noch ein paar Lieferschwierigkeiten gibt. Aber jetzt kriegen wir ja, habe ich gehört, auch wieder Rucksäcke. Das betrifft mich nämlich ganz stark, weil ich bin ja leichter Speer. Und das hat mich massiv aufgeregt, dass wir keine Berghäuser mehr bekommen
Boah,
haben.
hat sie mich immer voll geheult und
Und
aufgeregt über die Rucksäcke.
ja,
Zu
also
Recht, aber
wirklich ganz, ganz
trotzdem.
großes Thema Rucksäcke. Aber da habe ich ja gehört, da kriegen wir ja jetzt bald wieder welche. Also es geht ja vorwärts, sagen wir es mal so. Langsam, aber es geht vorwärts.
Vielleicht können wir da in Zukunft noch ein bisschen mehr Angriffsschwung aufnehmen und den dann auch beibehalten einfach.
Was auch großes Thema ist, unterhalb der Soldaten.
Innerhalb.
Innerhalb des Soldatentums, sag ich jetzt mal, ist der Kälteschutz. Aber das kam ja bestimmt auch bei euch auch schon an. Also den Kälteschutz, den wir haben, ja, also den standarddienstlich Gelieferten, ich sag jetzt mal, den die normale Truppe bekommt, unabhängig jetzt von Gebirgsjäger und Fallschirmjäger, also der ist wirklich, also das muss, ich, das muss man ganz klar sagen, den kann man eigentlich nicht tragen. Also der ist, da ist oben das Futter, da wenn es ein bisschen kalt wird, da setzt sich das Eis an und so, also ich habe den schon ewig nicht mehr getragen. Und das finde ich halt zum Beispiel so ein Kleidungsstück, da kann man ja bestimmt, ich sage jetzt mal für wenig Geld in Anführungszeichen, was beschaffen. Und da wird sich, glaube ich, wirklich der kleinste Soldat auch drüber freuen.
Ja, vor allen Dingen, also das ist natürlich was, was den Truppenalltag direkt beim Soldaten dann auch signifikant verbessert. Und das muss man auch dazu sagen, das ist ja kein High-End-Projekt, wo man jetzt irgendwie, ich bin ja so ein bisschen interessiert in diese ganzen Rüstungsprojekte und manchmal ist es ja dann doch so, wenn ich mir zum Beispiel den Schneeschuh angucke oder so, dass da irgendwelche Monsterprojekte draus werden, obwohl es am Ende des Tages ja nur ein handelsübliches, ein handelsüblicher Gegenstand ist.
Obwohl man
was
Vorhandenes nehmen kann.
Ja, genau. Dass man dann anfängt, wir brauchen dann noch das und noch jenes und dann dies und dann kommt am Ende so ein Monstrum raus, was halt nicht zu beschaffen geht oder was erst produziert werden müsste. Aber gerade bei so einem Kälteschutz, also da kann man ja tatsächlich dann auch auf etwas zurückgreifen und sicherlich, wenn man das in großen Mengen kauft, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung da ist, da könnte man das ja auch wahrscheinlich relativ günstig beschaffen. Und wenn du eben eingangs gesagt hast, das Geld ist an sich da und es liegt eher daran, dass wir es nicht richtig einsetzen oder die Mittel nicht richtig nutzen, dann wäre das, glaube ich, so ein Punkt, der ja beim Soldaten direkt auch mal ankommt und auch relativ schnell ankommt.
Also wie gesagt, der Herausforderung ist jetzt nicht Geld im Bereich der Schuhe, aber zum Beispiel die Produktionskapazitäten. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass Produktionskapazitäten in der Weise vorhanden sind, dass man wartet, dass jetzt die Bundeswehr plötzlich Hunderttausende von Stiefeln bestellt und die müssen dann im nächsten Jahr geliefert werden. Das dauert einfach. Und das war jetzt zum Beispiel da die Herausforderung mit den Schuhen oder bei den Stiefeln.
Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Kälteschutz dieses Jahr angehen würden,
wir vor allem,
dann könnten wir ja in 2-3 Jahren vielleicht damit rechnen. Das wäre doch schon mal gut. Also nee, jetzt mal im Ernst. Wäre ich auch schon sehr glücklich mit.
Ja.
Nichtsdestotrotz
gibt es. Also ich nehme das mit dem Kälteschutz mit und wie gesagt, wenn ihr euch was einfällt.
Also ich bespreche das.
Wenn
mal.
Ihr wollt, könnt ihr gerne auch mir entsprechende E-Mail schreiben, reinhard.brandl@bundestag.de. Ja. Wir nehmen das natürlich mit und jetzt gerade in Corona können wir auch weniger unterwegs sein.
Es ist mehr Zeit für E-Mails, ja.
Dann sind wir darauf angewiesen.
Am Donnerstag fahre ich ja mit meiner Kompanie in die Isolation vorm Einsatz und da bespreche ich das gleich mal mit denen. Vielleicht haben die gute Vorschläge und dann schicke ich dir gleich aus meiner Isolation eine E-Mail.
So, genau. Super. Jetzt ist diese Buschfunk-Folge tatsächlich sogar noch Mitgestalter, was die Ausrüstung in der Bundeswehr angeht. Ist doch super. Also jeder Soldat, der das hier gerade hört oder auch Nicht-Soldat und wer auch immer, beteiligt euch. Nur so können wir alle zusammen besser werden und wir setzen da auf Schwarmintelligenz. Oder Reinhard, was sagst du dazu?
Ja, klar. Und es hilft auch manchmal, wenn man direkt den Durchstich sozusagen von unten hat. Und wenn ich das BMVG frage, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, wo sie sozusagen Probleme haben oder wie die Situation in einem bestimmten Bereich ist, dann ist die Antwort eigentlich immer gleich. Schwierig, aber wir haben es im Griff.
Ja, genau.
So, und das ist sozusagen also für eine Kommunikationsabteilung, für ein Ministerium natürlich verständlich, dass es so kommuniziert, ja. Aber mir geht's ja nicht darum, mir geht's ja nicht darum, die Situation des BMVG in irgendeiner Form da anzugreifen, sondern was ich möchte, dass die Situation für die Soldaten sich konkret verbessert. Und da braucht man einfach auch Ansatzpunkte dafür.
Ist ja super, dass wir den damit schon mal schaffen konnten, vielleicht zumindest in Ansätzen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch mal auf ein Abschlussthema eingehen, was Nadine und mir am Herzen liegt. Außer du hast noch was Nachbrenner zu diesem Thema, Nadine?
Nee, eigentlich nicht. Ich danke dir schon mal dafür erstmal. Und zwar ist ein Thema, das hast du auch vorher schon angesprochen, da geht es um Digitalisierung. Wir haben auch, ich glaube, gestern war das sogar, im Behördenspiegel auch erst einen Artikel drüber gelesen, da kamst du auch vor, Reinhard, da ging es eben um Digitalisierung innerhalb von Behörden. Und ich glaube, das haben wir alle gemerkt, gerade mit Corona, was das Thema Digitalisierung angeht, sind wir echt hinten dran. Wahrscheinlich hat es die eine oder andere große Firma auch erkannt, was vor allem Laptops, Homeoffice, wie kann ich im Internet arbeiten, wie komme ich an meine Lohnos, wenn ich zu Hause bin und so weiter angeht. Wie wird das denn bei euch debattiert oder was kam da bei euch an, was ist denn da geplant für die Zukunft, sage ich mal, weil wir hören ja jetzt auch überall ganz groß, führen ortsunabhängig und so weiter, wie kann man das machen?
Wir fragen uns so ein bisschen, aber wie soll man es umsetzen? Es sind manchmal so ein bisschen leere Worthülsen, wo man sagt, das hört sich gut an, aber wie in Gottes Namen? Wie sollen wir das machen?
Also gibt es da Bestrebungen, wie man da die Bundeswehr, den Dienst innerhalb der Bundeswehr angenehmer gestalten kann, gerade was das eben angeht.
Und digitaler gestalten kann.
Und digitaler, ja.
Ja, also allein über Digitalisierung könnte man wahrscheinlich mehrere Buschfunk-Folgen machen.
Ich bin für alles aber zu haben.
Ich will jetzt mal eine Lanze für die Bundeswehr brechen. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung auch über die Bundeswehr hinaus in der Bundesverwaltung und da wird zum Teil neidisch auf die Bundeswehr geguckt.
Oh,
warum? Weil die Bundeswehr einen sehr leistungsfähigen IT-Dienstleister hat mit der BWI, die in die andere Behörden in der Form ja nicht haben. Also die Bundeswehr hat ja im Projekt Herkules in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 20 Jahren ja schon mal eine Konsolidierung herbeigeführt und wir haben mit der BWI einen wirklich guten Dienstleister, der auch in der Zwischenzeit auch entsprechend anerkannt ist und Leistung. Und das gibt es in anderen Behörden nicht. Da wird es zum Teil noch in der Linie mit durchgeführt und dementsprechend wenig ist auch die das funktioniert weniger gut. Was wir jetzt in der Corona-Pandemie gemacht haben, ist, dass wir deutlich die Mittel für die BWI aufgestockt haben. Natürlich mit dem Blick auf zusätzliche Netzübergänge. Dass die Kapazitäten zum Beispiel auf das Homeoffice in den Rechenzentren erhöht worden sind. Zusätzliche Smartphones, zusätzliche Notebooks. Alles das wird im Moment auch von der BWI in einem größeren Umfang, in einem großen Umfang auch mit beschafft. Jetzt weiß ich nicht zumindest, wie das ankommt. Ich sag's einmal, vor 5 Jahren haben wir bei diesen Entscheidungen noch immer die Frage gestellt, wer braucht denn das wirklich alles, was ihr bestellt? Und brauchen wir denn so viele Notebooks und so weiter? Diese Frage stellt heute auch im politischen Raum keiner mehr. Das, was die Bundeswehr braucht, wird gerade für den Soldaten abgeschafft. Oder kommt bei euch was anderes an?
Also ich glaube tatsächlich, Wiebke und ich können ja immer, ich sage jetzt mal nur im kleinen Rahmen denken, weil wir halt nun mal nur auf Kompanieebene sind. Also bei uns in der Kompanie kam es jetzt noch nicht an, da war halt wirklich ein Riesenproblem. Wie können jetzt gerade, also Dienstgrade, ja, Offiziere und Feldwebel, wenn die jetzt daheim sind, wie sollen denn die Homeoffice machen? Die haben noch nicht mal einen Laptop. Und das war wirklich ein großes Problem. Dann natürlich auch diese Genocards, also wie kommen die denn ins Intranet? Wie können die Zugriff auf ihre dienstlichen Dateien bekommen? War wirklich großes Thema. Wenn ich jetzt aber reinschaue, eine meiner besten Freundinnen zum Beispiel, die ist in Bonn im Amt, da schaut es natürlich ganz anders aus. Ja,
aber da muss man auch von Amt und Truppe wirklich nochmal unterscheiden. Und da ist die Priorisierung schon auch so, dass die Ämter immer besser ausgestattet werden, dann die Ausbildungszentren und dann halt erst die gemeine Truppe.
Halt erst die Kompanie. Aber da muss man auch ganz klar sagen, vielleicht brauchen es die auch nur ganz zum Schluss, weil die natürlich am allerwenigsten damit arbeiten, muss man auch mal sagen.
Ja. Also ich hatte mit der BWI immer nur Berührungspunkt, wenn ich meine Passwörter vergessen habe oder sie umändern musste. Und da hat es eigentlich ganz gut geklappt, muss ich auch mal dazu sagen.
Ja, ist ja auch so. Ist ja auch wirklich so. Ich glaube, wir sehen das manchmal immer nur aus unserer kleinen Bubble. Aber das große Ganze betrachtet, hast du schon recht. Und ich denke, dass es dann wahrscheinlich auch bei uns irgendwann mal
So.
ankommt.
Nach meiner Ansicht ist die Bundeswehr weiter als die meisten anderen Behörden in der Bundesverwaltung. Mit der BWI ist über die letzten Jahre ein relativ guter und leistungsfähiger IT-Dienstleister entstanden, der auch die entsprechende Angebote für die Bundeswehr macht. Das haben wir in anderen Bereichen nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar überlegt, ob wir es schaffen, dass wir die BWI auch dazu bringen, für andere Behörden Leistungen mit zu erbringen, weil wir bei der Bundeswehr im Verhältnis ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Es ist klar, die BWI, wenn sie zusätzliche Mittel braucht, kommt sie zu uns in den Haushalts- und in den Verteidigungsausschuss. Wir sprechen nicht. Es geht dann immer um die sogenannten Leistungserweiterungen. Und das war natürlich in der Corona-Pandemie vor allem die Frage von Netzkapazitäten, Rechenzentrumskapazitäten, aber auch Endgeräte, Notebooks und so weiter. Klar ist aber, dass bei der Truppe selber, bei der kämpfenden Truppe oder der die in den Ausbildungszentren und so weiter auch stationiert sind, dass es dort wahrscheinlich später ankommt als in den Netzen, aber als in den Ämtern. Aber grundsätzlich sehe ich da den Willen zur Modernisierung, zur Digitalisierung in der Bundeswehr vorhanden. Schwieriger wird es dann, wenn es um Waffensysteme geht, die natürlich dann noch mehr, viel mehr auf Schnittstellen haben, als jetzt, ich sag's mal, die vergleichsweise einfache Büro-IT.
Okay, wenn du das sagst, dann habe ich auf jeden Fall Hoffnung, weil wie gesagt, wir sehen das immer nur aus unserer kleinen Froschperspektive, sage ich jetzt mal.
Aber was habt ihr denn konkret an, also ihr jetzt in euren Dienstgraden, was habt ihr denn konkret jetzt an IT-Ausstattung von der Bundeswehr bekommen?
Also wir haben, warte mal, ich fange mal an, weil bei mir ist es ganz einfach. Ich habe ungefähr gar
Ja
nichts.
gut, aber du warst jetzt an der Schule, das
Ja.
muss man auch mal sagen. Ich bin jetzt schon länger auf meinem Dienstposten und ich habe halt einen Arbeitsplatz-PC. Und wir haben ja diese neuen Cisco-Telefone bekommen. Das ist zum Arbeiten schon gut. Ja, wir haben in der Company auch hier diese Samsung-iPads. Also sind ja keine iPads, weil sie von Samsung sind, aber damit können wir natürlich auch arbeiten, digital. Aber, also wie gesagt, Laptops hat tatsächlich nur mein Chef und der hat auch diese Geno-Card, wo er wirklich auch von zu Hause was machen kann. Und das war es aber halt auch schon innerhalb der Company. Es gibt dann auf Bataillonsebene noch den einen oder anderen Laptop mit Geno-Card, den man sich mal ausleihen kann. Aber das kannst du dir ja vorstellen, das war zu Zeiten Hoch-Corona, sage ich jetzt mal. Also ich habe mir keinen ausleihen können, weil da kommen natürlich andere Dienstgrade, die dann Vorrang haben. Also de facto, ich war zum Beispiel gar nicht im Homeoffice und ich hätte auch von da nicht arbeiten können. Ja. Und so sieht es eigentlich in der ganzen Company aus.
Jetzt muss man natürlich sagen, bestimmte Tätigkeiten in der Truppe sind auch nicht Homeoffice geeignet.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich spreche jetzt von der Kompanieführung zum Beispiel.
Ja.
Also da hat, wie gesagt, nur mein Kompaniechef einen Laptop mit Zugang zum Internet oder auf die dienstlichen Dateien. Aber ich weiß zum Beispiel, wie gesagt, aus Zweibrücken, dass da schon das Rollout angefangen hat, dass da alle wirklich mit Laptops ausgestattet werden, was natürlich schon cool ist, weil dann kann ich halt auch mal meinen Laptop mit heimnehmen, von daheim aus arbeiten, unabhängig jetzt vom Homeoffice, ja, auch wenn ich mal irgendwie am Wochenende was machen möchte oder so.
Ja, oder auch im Zug oder so, ja.
Genau, also das ist natürlich, das wäre halt gerade, ich sage jetzt mal gerade für ab Kompanieführungsebene ist das schon was richtig Cooles oder auch auf TE-Ebene. Also als Zugführer hat man auch immer relativ viel zu tun, hätte ich mir schon gewünscht, dass ich einen Laptop habe, wo ich mal von daheim was machen kann. Konnte ich natürlich auch mal im Privaten, aber es gibt natürlich auch dienstliche Sachen, die auf dem privaten Laptop halt nichts zu suchen haben. Es erschwert das Ganze natürlich und macht es natürlich wesentlich einfacher, wenn man einen Laptop hat. Das muss ich schon ganz klar auf jeden Fall so sagen.
Also, auch das nehme ich jetzt gerne mal mit auf, weil das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und ich werde mit dem BMVG jetzt mal auch mal besprechen, wie die weitere Planung der Ausrollung von Laptops in der Truppe denn ist. Weil ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass diejenigen, also zumindest wurde es uns sozusagen vermittelt, dass diejenigen, die es brauchen oder wo bei denen wer auch immer einen Bedarf festgestellt hat, dass es dort bereits oder dass es dort schon länger ausgerollt ist. So. Ich nehme da jetzt eine gewisse andere Wahrnehmung war. Und ich werde es jetzt einfach mal in der nächsten Runde, wir haben da sogenannte Berichterstattergespräche dazu, auch mal thematisieren.
Das hört sich super an, Reinhard. Dankeschön. ich würde sagen, jetzt sprechen wir schon 51 Minuten.
Kommen wir mal zum Schluss. Ende, oder? Ja. Ja, ich würde sagen, war jetzt spannend. Wir hatten viele Themen abgeräumt. Lieber Reinhard, vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal ein ganz kurzes Statement, 5, 6 Sätze zu unserem heutigen Gespräch oder zu unserer Podcast-Folge und den Inhalten, die wir heute haben, nochmal loswerden. Dann würde ich nochmal kurz mein Statement dazu abgeben und dann kommt Nadine mit dem Abschlussstatement.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ich verfolge euch im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich auf den sozialen Medien, und ich finde es super, was ihr macht. Und zwar, die Bundeswehr braucht Soldatinnen wie euch, die auch über ihre Arbeit kommunizieren, was gut läuft, was schlecht läuft, was auch den Reiz der Bundeswehr mit ausmacht, was die Tätigkeit mit ausmacht, weil es eine viel größere Glaubwürdigkeit hat, als wie wenn das x-mal gefiltert über Presseinfostab an die Öffentlichkeit kommt. Und deswegen würde ich Soldaten ermutigen, das auch vielleicht hören, auch im Rahmen der Richtlinien, man kann jetzt als Soldat nicht alles posten, gibt es auch bestimmte Geheimniserforderungen, das ist mir alles vollkommen bewusst, aber im Rahmen der Richtlinien dessen, was möglich ist, auch die sozialen Medien zu nutzen, um in der Bevölkerung über den Soldatenberuf zu informieren. Früher war das anders, in Zeiten der Wehrpflicht hatte noch jede Familie zwischendurch mal jemanden bei der Bundeswehr, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Umso wichtiger ist, dass man jetzt diese neuen Formen der Kommunikationsmedien intensiv ausnutzt. Und ich darf sowohl die Hörer als auch euch auffordern, wenn ihr gute Ideen habt. Also, ich sag mal, unser großer Erfolg in dieser Legislaturperiode, was die Soldaten angeht, war das Bahnfahren in Uniform, das kostenlose Bahnfahren in Uniform. Das ist bei uns in der CSU entstanden. Wir haben das beschlossen. Wir hatten dann das Glück, dass wir den Verkehrsminister gleich an unserer Seite hatte, der das auch mit wesentlich vorangetrieben haben. Wenn ihr Punkte habt, wo man, ich sag mal, die Attraktivität erhöhen kann, wo man die Sichtbarkeit in der Gesellschaft, die Verankerung in der Gesellschaft, wo man auch die Debatten dazu anstoßen kann. Wenn ihr solche Punkte habt, dann gerne auch per E-Mail reinhardbrandl@bundestag.de. Wir sind auf der Suche. Normalerweise holen wir uns immer sehr viel Inspiration bei Truppenbesuchen. Das ist jetzt nur beschränkt möglich. Deswegen danke, dass ihr mir diesen Weg der Kommunikation heute auch eröffnet habt.
Ja, vielen Dank, lieber Reinhard, auch für die Blumen und das positive Feedback. Wir geben uns ja sehr, sehr viel Mühe, sowohl mit Buschfunk als auch auf unseren sozialen Kanälen, zum Beispiel Instagram, Nadine_Helene und Wiebke Herzchen.
Unterstrich,
Nadine. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Schön zu hören, dass du uns da auch folgst. Und ja, damit möchte ich auch nochmal alle ermutigen, sich zu allen möglichen Themen natürlich im Rahmen der rechten und linken Grenzen, die so zugelassen sind, sich zu betätigen. Und ja, bin total froh, dass wir heute mal ein anderes Format für unser Buschfunk haben konnten und mal tiefer blicken konnten, mal Einblick in eine andere, in dem Fall politische Perspektive zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir hier es schaffen, noch besser die Truppe an die Politik zu koppeln, sodass man da gemeinsam kommuniziert und gemeinsam zu Lösungsansätzen kommt. Mal nur so kommen wir weiter. Manchmal hat man ein bisschen ein Gefühl gehabt, in der Vergangenheit hat die Kommunikation da nicht so ganz gut geklappt. Woran es lag, ist jetzt auch mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist hier ein guter Anfang. Und damit würde ich jetzt das Schlusswort an Nadine übergeben.
Ich sage auf jeden Fall auch danke, Reinhard. Also mir hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben alle so aktuellen und sehr auch für, ich spreche immer vom Kleinsoldaten, weil ich finde es irgendwie immer ganz wichtig, dass der auch angesprochen wird. Und ich glaube, da konnte man heute einen richtig guten Inhalt vermitteln. Dank dir. Und ich würde mich freuen, Reinhard, wenn du mich in Mali, oder nicht mich, wenn du natürlich nach Mali kommst zum Truppenbesuch, wenn das klappt mit Corona, weil ich bin ja dann auch da. Ja, kriege ich dann hoffentlich früh genug mit, dass du da bist. Dann muss ich da irgendwo einkaufen. Das wäre natürlich richtig toll, wenn das klappen würde.
Bist du bei EUTM oder bei MINUSMA?
Und bei MINUSMA.
Bei MINUSMA, also in GAU.
Ja, genau.
Okay.
Ja, ah, das wäre natürlich cool.
Hat er sich notiert, Nadine?
Hat er sich notiert, genau. muss mal gucken, wie sich das mit Corona natürlich verhält in den nächsten Monaten.
Also ich war schon in, also bei, ich war, in, also ich gerade, wie gesagt, ich war jetzt schon im Nali, ich war in Bamako, in Kulikoro. Ich war aber tatsächlich noch nicht, in GAU.
Mhm.
Und
Zeit. Das ist, dann bietet es sich ja an.
Also ich war, ja, das ist tatsächlich einer der wenigen Einsatzorte, wo ich da bei der Bundeswehr, wo ich noch nicht war. Das war jetzt mal aus Sicherheitsgründen, weil es mal eine Zeit lang gar nicht so einfach dahin zu kommen. Da war, wie gesagt, Bamako einfacher. Aber ich habe es vor und wenn sich die Möglichkeit ergibt, ich komme vorbei. Wie lange bist du dort?
Bis Oktober.
Ja, schauen wir mal. Das könnte schon, genau. Ob die, also meistens reisen wir dann mit, also in einem solchen Einsatz reisen wir dann mit der Ministerin, dem Staatssekretär, Generalinspekteur,
ja.
Weil es einfach von der Sicherheitslage her einfacher ist.
Ja. Ja, ich glaube, müssen wir mal schauen. Wir werden ja jetzt geimpft in Isolation. Finde ich richtig gut, ehrlich gesagt, dass die Einsatzsoldaten geimpft werden.
Ja, das haben wir auch durchgesetzt übrigens.
Super,
das war auch ein großes Anliegen von uns, dass die Soldaten in Auslandseinsätzen höher priorisiert werden.
Ja, das ist, also.
Ja, wir hatten es vor einer Woche oder vor zweimal thematisiert, auch auf Twitter ja. Und wurden ziemlich hart dafür abgebügelt, wie wir denn sowas nur in den Raum stellen können und wir sollten unsere ethischen und moralischen Kompass nochmal neu justieren, aber da sind wir ja jetzt ganz beruhigt, dass es offensichtlich nicht nur uns so ging und dass nicht nur wir diese Gedanken hatten.
Nein, also wir hatten ja die Situation durch die Corona-Situation, sich zum Beispiel in Mali, bei OTM war das so, die Ausbildung ja vollkommen zu erliegen gekommen ist und damit natürlich der Einsatz ad absurdum geführt wird, wenn die Soldaten nur vor Ort im Lager sitzen. Und es besteht natürlich immer die Gefahr, dass durch einen ausländischen Soldaten dann auch unter Umständen Einheimische angesteckt werden.
Ja.
Und das wäre natürlich auch für das Bild der internationalen Truppen in den Gebieten wäre natürlich fatal, wenn der Eindruck entstehen würde, die Soldaten bringen die tödliche Krankheit. Das brauchen wir gar nicht weitermachen. Und dann haben wir noch die Situation, das habe ich jetzt auch in Afghanistan, habe ich das jetzt öfter gehört, dass natürlich in einem multinationalen Verband alle möglichen Nationen geimpft werden und die Deutschen stehen dann daneben und dürfen sich nicht mal von den Partnern impfen lassen. Das ist natürlich keine Situation. Und ich sage mal, bei Soldaten sind auch die Abstandsregeln unter Umständen nicht einzuhalten. Ja, wie willst du jetzt, wenn du in einem Schützenpanzer sitzt, 1,50 Abstand halten? Also brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich bin froh, dass jetzt dass das durch ist, dass Soldaten im Einsatz auch prioritär geimpft wird und hoffe, dass das in den nächsten Wochen auch klappt. Und nachdem du jetzt geimpft bist, nehme ich das mal mit, dass das auch angelaufen ist.
Ja, ich habe also ein Kamerad von mir ist nämlich schon in Isolation und der hat mir das heute geschrieben, dass er heute seine erste Impfung bekommen hat. Also das,
und Nadine steht es noch bevor.
Mir steht es noch bevor dann nächste oder übernächste Woche. Ah nee, das ist super, klar. Wirklich. Also da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also, dann wünsche ich euch alles Gute.
Danke, Reinhard, dir auch und vielen Dank, dass du bei uns warst quasi.
Gerne und gerne auch mal persönlich. Macht es gut.
Ja, schöne Grüße. Ciao.
Ciao.
In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.